Ja, lesen wir dann gleich unser zweites Gleichnis in Lukas. Lukas 18, Abvers 1 bis 8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür. Jetzt passt ein bisschen auf, ich stelle gleich ein paar Fragen, die müsst ihr beantworten können. Dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten. Und er sprach, es war ein gewisser Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich quält. Eine Anmerkung bei mir steht, am Ende kommt und mir ins Gesicht schlägt. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und ist er in Bezug auf sie langsam? Ich sage euch, dass er ihr Recht schnell ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Also ich habe vor einigen Wochen hier einen Zettel bekommen, den habt ihr wahrscheinlich nicht, mit einem genauen Plan der Themen. Und da steht da drauf, Vortrag 2, ein Jünger betet kraftvoll. Oh, habe ich gesagt, das ist ein gutes Thema. Ein Jünger betet kraftvoll, natürlich dachte ich gleich an Spurgeon. Und damit möchte ich auch gleich ein Buch und ein DVD vorstellen. Der hat einmal geschrieben, und das könnt ihr nachlesen, in diesem schönen Buch für 4 Euro, Sonderpreis statt 11,90 Euro. Kurze Andachten, etwa 100 Stück, super, da könnt ihr vieles unterstreichen. Spurgeon hat eine ganz außergewöhnlich bildhafte, kernige Sprache. Manche Sätze, die muss man sich aufschreiben und die kann man immer gut gebrauchen. Das war ein ganz außergewöhnlich begabter Mann. Das Gebet, welches in den Himmel dringt, mag nur wenig von den Schwanzfedern des Schmuckes haben, aber es muss die starken Schwungfedern des dringenden Wunsches besitzen. Also es ist ein bisschen alte Sprache, aber ihr könnt das nachvollziehen, oder? Wisst ihr, was Schwanzfedern sind? Die schönen, bunten Federn bei manchen gefiederten Viechern. Das Gebet, welches in den Himmel dringt, mag nur wenig von den Schwanzfedern des Schmuckes haben, aber es muss die starken Schwungfedern des dringenden Wunsches besitzen. Es muss nicht sein wie ein Pfau, prachtvoll wegen seiner Farben, sondern wie ein Adler, fähig sich aufzuschwingen, wenn es in den siebten Himmel dringen soll. Wenn ihr öffentlich betet, so ist die Regel, je kürzer, je besser. Worte sind im Gebet beschwerlich. Es kommt oft vor, dass ein Überfluss an Worten einen Mangel an Wünschen offenbart. Wortschwall im Gebet ist im Allgemeinen nicht besser, als ein elendes Feigenblatt, die Nacktheit einer Seele zu bedecken. Da steckt viel drin, oder? Kurze Gebete sind lang genug in der Öffentlichkeit. Zu Hause könnt ihr stundenlang beten, aber übt euch darin, in der Öffentlichkeit kurze Gebete zu sprechen. Mit anderen Worten sagt Spurgeon, wer in der Öffentlichkeit lange Gebete spricht, der hat alles ins Schaufenster gestellt und hat nichts im Laden. Und ich glaube, das ist auch im geistlichen Leben so. Also Leute, die lange beten in der Gebetsstunde, die beten im Allgemeinen zu Hause kaum. Ich will jetzt keinen beleidigen von euch, aber das ist ein Erfahrungswert. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber im Allgemeinen kurze Gebete, merkt euch das, und Spurgeon sind lang genug. Ich dachte, tolles Thema, kraftvolles Beten, darüber kann man gut predigen. Übrigens, über Spurgeon gibt es also eine ganz neue DVD. Das ist ein Dokudrama, so nennt man das heute. Und das ist ein Mix von Spielszenen und Dokumentation aus den Orten, wo Spurgeon gearbeitet, gelebt hat, in London und in Schottland und dergleichen mehr. Sehr gute Spielszenen, gut gemacht, professionell, sehr eindrücklich und vor allem, das hat mich so erfreut, das Anliegen von Spurgeon, der schon mit 16 Jahren angefangen hat zu predigen und mit 21 Jahren Prediger einer riesigen Gemeinde war, die später auf, glaube ich, 8000 Mitglieder wuchs. seine Anfechtung, seine Depressionen, sein Kampf am Ende seines Lebens mit den Baptisten, mit den liberalen Tendenzen in der Allianz und so weiter, das wird hier ziemlich getreu dargestellt und gibt wirklich ein gutes Bild von diesem großen Prediger, der ein ganz demütiger Mann war und ein außerordentlich begabter Mann. Hat übrigens nie eine Bibelschule besucht, nie ein Seminar besucht, sondern hat nur die Bibel gelesen. Für 9 Euro können das haben, Sonderpreis statt 12,95. Also wenn ihr nicht vergiftet seid durch alle möglichen Filme und Videos und so weiter, werdet ihr euch sehr freuen über dieses Lebensbild. So, damit waren wir beim kraftvollen Gebet. Aber dann kam die nächste Peinlichkeit. Das meine ich damit nicht. Nämlich, dass hier in diesem schönen Heftchen die Überschrift steht, nicht ein Jünger betet kraftvoll, sondern ein Jünger hört Frucht... Nee, Entschuldigung, zweite. Ein Jünger fleht hingebungsvoll. Ja, was stimmt denn nun? Was haben wir für ein Thema jetzt? Ein Jünger betet kraftvoll, ein Jünger betet hingebungsvoll. Und jetzt habt ihr den Bibeltext gelesen, jetzt frage ich euch, was soll der Jünger denn nun tun? Kraftvoll, hingebungsvoll oder stimmt beides nicht? Was meint ihr? Was ist die Kernaussage dieser Geschichte? Was war mit der Frau hier, mit der Witwe? Wir werden ja gleich ein bisschen überlegen, was das für eine Frau war. Hat die kraftvoll gebetet? Hingebungsvoll, bitte? Ausgezeichnet, gut beobachtet. Also einmal, es geht hier weder um Kraft noch um Hingabe, sondern um Ausdauer. Richtig? Okay. Nächste Frage. Welches Bild von Gott wird uns hier gezeichnet in Bezug auf Gebet? Wo liegt hier, was fällt euch auf? Was wird über Gott gesagt in Bezug auf Gebetserhörung? Ja, das ist klar. Ja, immerhin, das war doch schon mal eine Beobachtung. Nur. Einverstanden? Schnell. Wo willst du das dran festmachen? Welchen Vers? Ja, sag mal. Ja, genau. Habe ich auch gedacht. Aber das Komische ist, je mehr man über den Text nachdenkt und sich den Kontext anguckt, also das Umfeld des Textes, kommt man zum anderen Ergebnis. Und deswegen habe ich mir ein bisschen den Kopf zerbrechen müssen bei diesem Gleichnis. Denn es geht tatsächlich nicht um kraftvolles Beten hier, auch nicht um hingebungsvolles Beten. Es geht auch hier nicht erstens darum, dass Gott sehr schnell Gebete hört, ganz im Gegenteil. Ich hoffe, wir können das gemeinsam so ein bisschen erarbeiten. Hier haben wir also das Gleichnis von der bittenden Witwe und dem ungerechten Richter. Auch interessant, ich habe also 2 Vorträge, einmal über den ungerechten Richter und morgen über den ungerechten Verwalter. Ich weiß nicht, wer mir das in die Schuhe geschoben hat hier. Scheinbar bin ich dafür prädestiniert für Ungerechtigkeit. 2 Gleichnisse, die ich mir nicht ausgesucht hätte, denn ich halte sie für die schwersten in den Evangelien. Sie sind nicht leicht zu verstehen, werfen viele Fragen auf, das habt ihr gerade schon gemerkt, und haben auch zu vielen Missverständnissen geführt. Denn gerade die Aussage von dir, die ja eigentlich auf der Hand liegt, benutzen ja viele, um zu begründen, dass Gott Gebete sehr schnell erhört. Oder? Aber genau das Gegenteil wird in diesem Gleichnis will gesagt werden oder sollen wir verstehen. Ich hoffe, wir können das gemeinsam nachvollziehen nachher. Gerrit hat gestern schon erwähnt, dass Gleichnisse des Herrn immer 2 Absichten haben. Einmal, dass sie tatsächlich biblische Wahrheit illustrieren, erhellen, leicht verständlich machen, aber manche Gleichnisse sind verschlüsselt und können nur von Jüngern verstanden werden. Und dieses Gleichnis hier, das ist nicht einmal von Jüngern, von solchen, die dem Herrn folgen wollen, leicht zu verstehen, wie ich meine. Also die exakte Überschrift wäre eigentlich hier zu diesem Thema, wie eben schon gesagt, ein Jünger betet mit Ausdauer, ohne zu ermüden. Oder ein Jünger sollte das lernen, mit Ausdauer zu beten, ohne müde zu werden. bevor wir das ganz praktisch anwenden auf unser Leben, das machen wir dann vielleicht in der zweiten Hälfte unserer Zeit, möchte ich so ein bisschen was zu dem Text im Allgemeinen sagen. Dieses Gleichnis finden wir nur im Lukas-Evangelium. Also Sondergut nennt man das. Kein anderes Evangelium berichtet es. Und auch das anschließende Gleichnis steht auch nur im Lukas-Evangelium. Also wir haben hier zwei Gleichnisse hintereinander, die beide das Thema Gebet haben. Und für die, die sich ein bisschen in den Evangelien auskennen, die wissen, dass Lukas als Schreiber eine bestimmte Absicht hat und ganz anders wie die anderen, zum Beispiel Markus und Matthäus, die Dinge darstellen. Markus und Matthäus versuchen chronologisch das Leben des Herrn der Reihe nach vorzustellen, während Lukas immer die Absicht hat, Aufmerksamkeit auf irgendwie ein Sachverhalt, ein Verhalten des Herrn durch Gegensätze deutlich zu machen. Also bitte, wenn ihr im Lukas-Evangelium feststellt, dass er eine andere chronologische Reihenfolge wählt in der Zusammenstellung seiner Berichte, dann tut er das mit einer ganz bestimmten Absicht, um was deutlich zu machen und nicht um die chronologisch exakte Reihenfolge im Leben des Herrn deutlich zu machen. Und so stellt hier der Lukas zwei Gleichnisse nebeneinander, wo es ums Gebet geht. Das erste Gebet, das ist an die Jünger gerichtet. Sie sollen ausharrend beten lernen. Eine Ermutigung. Das zweite Gebet ist an die Selbstgerechten und an die Pharisäer gerichtet, an die überheblichen Frommen. Das nur mal so als erster Eindruck, als Übersicht zu diesen beiden Gleichnissen. Eine Frage an euch, wer hat die Kapitel- und Verseinteilung der Bibel geschrieben? Oder sind die inspiriert? Seit wann gibt es die? Die Übersetzer? Irgendein Franzose? 1800 noch was? Na, das war schon ein bisschen eher, Luther hatte ich auch schon gehabt. 12, 1300, ich weiß es auch nicht. Irgendwann im Laufe der Zeit haben also die Bibel abgeschrieben oder übersetzt haben, es für hilfreich gefunden, sie in Kapitel und Verse einzuteilen. Ist das hilfreich? Klar, denn wenn ich hier sage, Lukas 18, ist das einfacher, als wenn wir sagen würden, so, wir wollen heute das Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter suchen und dann wäre hier große Verwirrung und dergleichen mehr. Also ist eine Hilfe, wenn man Kapitel und Verse hat. Die sind aber nicht inspiriert. Manchmal sind die eine Hilfe, aber manchmal sind die echt ein Hindernis. Hier in diesem Fall auf jeden Fall. Denn wenn man das Gleichnis liest, ohne das Kapitel vorher zu lesen, kommt man zu einem völlig falschen Eindruck. Und deswegen bitte ich euch, jetzt mal Kapitel 17 aufzuschlagen. Und dann werdet ihr schon merken, dass ein ganz anderer Zusammenhang da ist, als man beim ersten Eindruck bei der Geschichte, dem Gleichnis hier von der Witwe, bekommt. Ich lese 17 ab Vers 20. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Noch wird man sagen, sieh hier oder dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, Pharisäer, jetzt haben wir Jünger. Es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Also Begierde, den Herrn zu sehen, einen Tag zu sehen, ihr werdet ihn nicht sehen. Man wird euch sagen, sieh hier oder sieh dort, geht nicht hin, folgt auch nicht. Denn ebenso wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er vieles leiden, verworfen werden von diesem Geschlecht und so weiter und so weiter. Und dann kommen die Tage des Noah, die Tage des Lot und so weiter und so weiter. Und der Herr macht dann einige Anmerkungen, Anwendungen dazu. Und ich glaube, hier wird also schon mal deutlich, wenn er anschließend dieses Gleichnis erzählt, um etwas deutlich zu machen, es geht hier im Zusammenhang um die Endzeit. Verfolgung der Gläubigen. Der Jesus hat deutlich davon gesprochen, was passieren wird. Und Vers 33, wer irgend sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren, wer es verliert, wird es erhalten und so weiter und so weiter. Er spricht auch hier in den ersten Versen, also in den Versen von Kapitel 17, von einer selbstsüchtigen, unmoralischen Welt, einer antichristlichen Welt und von dem drohenden Gericht, was kommen wird. Einmal das Beispiel Noahs, auch in einer Endzeit damals, und Gott richtete mit Wasser die ganze Erde. Dann wird zu Lots Zeiten, führt er Jesus ja auch an, kam auch das Gericht in Form von Feuer, ein lokales Gericht. Und jedes Mal in einem Umfeld von Unmoral, von Selbstsucht, von, wir würden sagen heute, Antichristentum. Und in dieser Zeit, in dieser Drangsalzeit, die kommen wird, da ist natürlich die Bitte auf den Herzen, Herr Jesus, mach doch dieser Verfolgung, dieser Drangsal ein Ende, komme bald. Übrigens die letzte Bitte, die wir in Offenbarung haben, also in der ganzen Bibel, nachdem der Herr gesagt hat in Offenbarung 22, Vers 20, ich komme bald oder auch ich komme schnell, merkt euch das, ich komme schnell, das ist die exakte Übersetzung, ist die Antwort der Kirche, der Braut, Amen, komm, Herr Jesus. Und dieses komm, Herr Jesus, ja, wann wird das gesprochen, in welchen Zeiten? Jetzt, wenn die Sonne scheint, wenn wir in Taupunkt sind, wenn ich euch ehrlich fragen würde oder ihr mich fragen würdet, haben wir heute Morgen gebetet, Herr Jesus, bitte komm doch heute an diesem Tag. Vielleicht sind einige unter euch, ich habe das nicht gebetet. Ich kann das auch ehrlich nicht beten. Ich lebe noch relativ gerne und möchte auch noch das eine oder andere erleben an Gebetserhörungen. Ich kann nicht ehrlich beten, Herr Jesus, mein größter Wunsch wäre, wenn du jetzt in dieser Stunde kommen würdest. Wenn du der Geistlicher bist, würde ich mich freuen, möchte gerne von dir lernen. Aber in Notzeiten, die hier angedeutet werden vom Herrn, was kommen wird in der letzten Zeit, da wird man rufen, komm Herr Jesus, und das rufen heute viele in Saudi-Arabien, in muslimischen Ländern, in Nordkorea, vielleicht hier und da in China auch noch, in Ländern, wo furchtbare Verfolgung ist, furchtbares Leid ist, da sehnt man sich nach der Wiederkunft des Herrn und dann schreibt man auch zum Herrn, Herr, bitte mach doch deutlich, wer du bist, dass du die Macht hast, wo bleibst du denn? Wie viele Psalmen haben wir, auch in Drangsalszeiten, wo Gott angefleht wird, Herr, zeig dich doch bitte deinen starken Arm. Aber die ganzen Gebete wurden erhört, fast 2000 Jahre, noch nicht. Und hier merkt ihr schon, wo es hingeht in diesem Gleichnis von der bittenden Witwe. Es geht nicht um Kraft, kraftvolles Beten, oder um hingegebenes Beten, sondern penetrantes, ausdauerndes Beten, auch wenn das Gebet nicht erhört wird im Moment, sondern man lange Zeit, lange Jahre, lange Jahrhunderte beten muss. Aber irgendwann, das macht der Herr auch deutlich, in Kapitel 17, auch in Kapitel 18, irgendwann, dann wird er kommen. Nämlich wie? Schnell! Nicht bald unbedingt, schnell. Das heißt, wie ein Blitz, hat der Jesus erklärt. Plötzlich, unerwartet, dann ist er da. Zu einem Moment, wo man vielleicht gar nicht glaubt, wo man nicht dran denkt, völlig überraschend. Und wenn die Zeit reif ist, dann kommt der Herr einmal zum Gericht über die Welt und natürlich auch zur Rettung der Gläubigen. Und in diesem Zusammenhang wird das jetzt praktisch angewandt in diesem Gleichnis in Kapitel 18 von der bittenden Witwe oder von dem ungerechten Richter. Ich möchte diesen Richter euch kurz vorstellen, ist ja nicht schwierig, sich das ein bisschen deutlich zu machen. Er war in einer Stadt für Recht und Gerechtigkeit zuständig, aber er wird ein ungerechter Richter genannt. Das heißt, er war korrupt, bestechlich und er war auch gottlos. So lesen wir hier, auch sehr selbstherrlich und eingebildet. Wir haben ja hier ein Selbstgespräch, was er führt. Er sagt, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, das sagt er über sich selbst, also ziemlich von sich überzeugt. Wir würden sagen, wirklich ein egoistischer Fiesling, kein Mitgefühl für diese Witwe. Und seine Taktik, die war einfach mürbe machen. durch Verzögerung, aber er macht die Erfahrung, das klappt nicht. Er wird nur dann aktiv, weil er Ruhe haben will von dieser Frau. Und das wird hier im Gleichnis deutlich gemacht. Eine hilflose, arme Witwe, die einen Widersacher hatte, der ganz bösartig die Hilflosigkeit dieser Witwe ausnutzt zu seinem Zweck. Und das war die große Not in ihrem Leben. Diese Witwe, einsam, hilflos, der Widersacher, wahrscheinlich hat er sie erpresst, bedrängt. Sie kann sich kaum wehren, sie hat keinen Rechtsbeistand, sie ist völlig allein, sie ist arm. Ihre Not treibt sie zum Äußersten, dass sie selbst als Witwe zum Richter geht. Sie lässt sich nicht abwimmeln, sie kommt immer wieder. Und das ist natürlich sehr, sehr demütigend für sie. Und sie wird dem Richter zu einer Plage, wenn er schon gelesen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich quält, mich plagt oder wörtlich übersetzt unter die Augen schlägt, ein blaues Auge haut. Deswegen gibt er dann schließlich nach. Es gibt eine nette Ballade von Eckart zu Nieden zu diesem Text. Und ich fand das schön, dass der William euch auch aufgefordert hat, eure dichterische Begabung hier mal zu testen. Der hat das ziemlich nett beschrieben. Ich will nicht alles vorlesen, aber so die letzten Szenen hier von dieser Frau, die jetzt nun so bedrängt wird von ihrem Nachbar, so fantasiert er, dass sie keinen anderen Weg weiß, als jetzt tatsächlich zum Richter zu gehen. Das Haus des Richters war verschlossen. Sie klopfte laut. Da steckt verdrossen den Kopf heraus ein alter Knecht. Hau ab! Der Richter spricht gerade recht. Was aber nicht die Wahrheit traf, der Richter war beim Mittagsschlaf. Wie Bäume sägen oder schlimmer, drang Schnarchen aus dem Hinterzimmer. Ich muss ihn sprechen, es ist dringend, rief da die Witwe händeringend. Und wie sie dies so laut gesprochen, war schon das Schnarchen unterbrochen. Der Richter demnach aufgeweckt, das hatte sie damit bezweckt. Der Richter kam erbost zur Tür. Was soll der Lärm? Was willst du hier? Recht will ich, und du sollst besorgen. Das geht jetzt nicht. Hau ab, komm morgen. Und ohne jedes weitere Fragen wurde die Türe zugeschlagen. Am nächsten Morgen, schon bei Zeiten, macht sie erneut ihm Schwierigkeiten. Sie klopft und ruft, sie lärmt und fleht, bis endlich doch die Tür aufgeht. Die Frau beginnt mit dem Bericht, jedoch der Richter unterbricht, ehe sie zu Ende hat erzählt, ganz ungeduldig, hast du Geld? Geld nicht, spricht sie, doch ich hab recht. Oh, knurrt der Richter, das ist schlecht. Kann dir nicht helfen angesichts der Armut, ohne Geld läuft nichts. Was soll die arme Frau denn nun zur Rettung der Familie tun? Damit die Kinder nicht verhungern, bleibt ihr nur hier herumzulungern. Dann kriegt sie sicher auch mal mit, wenn jener aus dem Hause tritt. So kommt's. Der Richter will eine Runde spazieren gehen zur Abendstunde. Da stürzt die Witwe auf ihn zu und sagt, Herr Richter, wann wirst du, statt deine Geldgier nur zu stillen, denn endlich deine Pflicht erfüllen? Sie appelliert, sie fleht, sie schreit. Genervt von so viel Dreistigkeit versucht der Mann, ihr zu entfliehen. Ganz eng jedoch verfolgt sie ihn. Sie hängt an ihm wie eine Klette und sagt ihm, dass sie Pflicht er hätte, fleht, dass, wenn die ihm nichts bedeute, ihn wenigstens Erbarmen leite. Die Leute gucken. Es wird peinlich. Die wird er nie los, höchstwahrscheinlich. Am liebsten wird er sie schlagen. Als Richter kann er das nicht wagen. So leidet er, statt sie zu boxen. Dann kehrt er noch im roten Ochsen kurz ein zu einem Abendtrunk. Auch hier macht jene Witwe Stunk. Und statt vergnügtem hoch die Tassen, muss er den Stammtisch bald verlassen. Jedoch ist dann am nächsten Tage noch nicht zu Ende seine Plage. Die Frau hat morgens, kurz vor 8, 2 von 3 Kindern mitgebracht. Nun stehen den ganzen Tag die Kleine vor seinem schönen Haus und weinen. Dies mit der Witwe flehen und klagen, schlägt ihm allmählich auf den Magen. Er schickt den Knecht, sie zu vertreiben. Doch nützt es nichts, die Leute bleiben. Weil sie an seinen Nerven sägen, beginnt der Mann zu überlegen, die Mühe, sich ihrer zu erwehren, ist mehr, als sie sich anzuhören. Er gibt ihnen einen Gerichtstermin, die arme Witwe nutzte ihn, Recht ward gesprochen und geschrieben, der böse Nachbar wurde vertrieben und auch verpflichtet und belehrt, zu reparieren, was er zerstört. Das tat er mit einem sehr unwischen, wirschen Knurren und Zähneknirschen. Die Frau war froh, der Feind bezwungen, der Richter redlich, notgedrungen. Wenn schon der Mann, der hier beschrieben, der armen Witwe Feind vertrieben, weil die sich lästig an ihn hängte und immer wieder ihn bedrängte, wieso sollte Gott nicht Hilf gewähren, wenn wir ihn mit Vertrauen ehren? Er ist gerecht, ganz unbestritten, und froh, wenn wir beständig bitten. Klar, dass wir seine Hilfe kriegen, wenn wir ihm in den Ohren liegen. Dann können wir auch jetzt sofort einsteigen, denn mit welchem Wort beginnt der Herr jetzt die Anwendung zu machen? Er hat ja erstmal eine Geschichte erzählt. Und dann kommt, was habt ihr unterstrichen? Hört, hört ganz genau. Gerrit hat gestern schon davon gehört, davon erzählt, wie Hören wichtig ist und wie wichtig offene Ohren sind. Und der Jesus scheint das sehr oft in Gleichnissen so zu machen, dass er dann, wenn er die Anwendung macht, vorher sagt, der Herr aber sprach, hört jetzt genau zu, was der ungerechte Richter sagt. Und dann macht er die Anwendung, Gott aber sollte das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Übrigens, was wird hier schon deutlich, Tag und Nacht zu ihm schreien. Es geht also nicht um sofortige Erhörung, sondern Tag und Nacht zu ihm schreien. Und ist er in Bezug auf sie langsam, langmütig, kann man auch übersetzen. Ich sage euch, dass er ihr Recht schnell ausführen wird. Und dann wieder die Einschränkung, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Also, fangen wir jetzt mal an zu hören, was dieses Gleichnis uns sagen möchte. Gott aber, kann man sich auch unterstreichen, er wird hier in den Gegensatz gestellt zu dem Richter. Vergleichen wir diese beiden Männer mal eben hier. Der Richter, ein harter Mann, ein böser, bösartiger Mann. Gott, wissen wir, er ist ein Gott der Liebe. Der Richter ist stolz auf seine Bosheit. Er rühmt sich dessen sogar. Gott interessiert mich nicht, Menschen scheue ich auch nicht. Aber der Jesus oder unser Gott, unser Vater, ist voll Erbarmen und voll innigen Mitgefühls. Jakobus 5, Vers 11b. Ihr erinnert euch an die Stelle, da geht es auch um das Gebet. Voll Erbarmen, voller Mitgefühl. Deswegen, wenn er deine Gebete manchmal nicht so schnell erhört, wie du meinst, glaub, verzweifle nicht und glaub nur ja nicht, dass Gott nicht mitfühlt und darüber hinweggeht. Der Richter, bequem und egoistisch. Unser Gott, unser Herr, ist um uns besorgt. Er verwendet sich für uns. Der Richter hat keine innere Beziehung zur Witwe. Der Jesus spricht hier von seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Die hat er sich herausgesucht und herausgeliebt. Dem Richter waren die Bitten eine Plage, eine Belästigung. Aber der Jesus, unser Gott und Vater, er hört auf uns, er wartet auf unser Gebet. Und jetzt kommt wieder ein schöner Spruch von Spurgeon. Wer solche Sprüche liebt, kann sich den notieren. Die Gebete der Heiligen sind Musik in Gottes Ohren. Ist doch schön, oder? Die Gebete der Heiligen sind Musik in Gottes Ohren. Ganz anders wie hier dieser Richter. Es geht hier um die Auserwählten. Das Kennzeichen der Auserwählten ist, dass sie Tag und Nacht zu ihm schreien. Also wenn du ein Auserwählter bist, ich könnte jetzt mal eine Umfrage hier machen, wer weiß, dass er auserwählt ist. Das Kennzeichen von einem Auserwählten ist, dass er Tag und Nacht betet, also ein anhaltendes, intensives und beharrliches Gebet. Und Gott hört das Gebet. Er ist aktiv, auch wenn er manchmal wartet und nicht sofort eingreift. Und darum geht es ja in diesem Gleichnis. Gott hört genau dein Rufen, dein Schreien. Er kennt deine Not. Er fühlt mit. Und wenn er nicht sofort eingreift, dann denk bitte nicht, dass das seine Gleichgültigkeit ist, sondern dass er warten muss aus irgendwelchen Gründen, die wir manchmal nicht kennen. Ein Ausleger schreibt sehr schön, er kann nicht schneller zur Erlösung eilen, als dies seine Weisheit erlaubt. Könnt ihr das verstehen? also muss manchmal mit der Erhörung der Gebete warten, weil seine Weisheit es im Moment noch nicht für richtig hält. Und weil es für dich gut ist, wenn er im Moment es noch nicht erhört. Er kann nicht schneller zur Erlösung oder zur Rettung eilen, als dies seine Weisheit erlaubt. Es gibt da eine Bibelstelle, die passt da sehr gut zu, im zweiten Brief des Petrus. Diese Stelle kennt ihr wahrscheinlich recht gut. 2. Petrus 3, ab Vers 8. Da geht es auch um die Endzeit und die Schwierigkeiten und um die Gerichte, die Spötter kommen werden. Das ist der Kontext in Kapitel 3 und dann ab Vers 8. Dies eine sei aber euch nicht verborgen, Geliebte, wieder hier dieses Wort, Geliebte, Auserwählte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Also wenn du Tag und Nacht schreist, Schlussfolgerung, sind bei uns manchmal 1000 Tage oder Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für eine Hinauszögerung halten, sondern er ist langmütig gegen euch. Also er wartet, warum? Ja, muss noch was passieren. Weil er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Das ist natürlich hier ein Bezug zum Kommen des Herrn. Wenn er noch nicht kommt, dann, ja, weil noch vorher der eine oder andere, vielleicht auch du, gerettet werden muss. Gott hört Gebet, aber er wartet manchmal mit der Erfüllung. Und wenn Gottes Stunde da ist, dann geschieht es schnell, blitzartig. In der Zukunft wird er kommen wie ein Blitz, einmal zur Entrückung der Gemeinde, aber auch zur Rettung und Befreiung der Gläubigen, die dann in der Drangsal sind, von dem auch in Lukas 8, 17 die Rede war. Und die Frage ist, ob wir bis dahin Beter sind, die anhaltend beten, nicht aufhören, auch wenn er zögert. Und dann die letzte Frage, wenn er wiederkommt, wenn der Jesus kommen wird, wird er bei mir und dir diesen Glauben und das Vertrauen zu ihm finden, nämlich, dass er Gebete erhört, auch wenn er uns warten lässt. Also hier eine ganz starke Ermutigung zum ausharrenden Gebet. Und die bange Frage des Herrn, wenn er wiederkommt, gibt es da noch ein paar unter denen, die er entrückt, zu sich nimmt, die das gelernt haben in ihrem Leben, anhaltend, ausdauernd zu beten, Glauben haben, dass Gott Liebe ist, auch wenn er manche Gebete nicht sofort und manchmal gar nicht erhört, weil seine Weisheit es besser weiß. Wahrscheinlich geht es manchen von euch, oder ist es auch so gegangen, dass man beten lernt, wenn man verliebt ist. Das war bei mir so mit 12, 13 Jahren. Da war ich überhaupt noch nicht bekehrt. Ich hielt mich natürlich für bekehrt, aber ich war nicht bekehrt und habe mich dann unsterblich verliebt in ein Mädchen in der Schule, Hauptschule. Und habe zum Herrn geschrien und habe die mal aufgelauert, wenn ich wusste, da kommt sie her und so weiter, wie das so üblich ist. Versucht sie zu beeindrucken, aber ich war und bin ein ziemlich schüchterner Mensch. Und das hat sie also nicht beeindruckt, offensichtlich. Jetzt hatten wir vor einigen Wochen 50-jähriges Klassentreffen. Also wir sind damals mit 8 Schuljahren entlassen worden. Hauptschule, 13 Jahre war ich damals. Und nach 50 Jahren sehen wir uns wieder. Und da ist natürlich meine ganz große Sorge, was ist aus diesem Mädchen geworden, dass du dich so verliebt hast? Und dann sah ich da so eine alte, schrumpelige, dicke Tante sitzen. Und jetzt könnt ihr euch umgucken nach meiner Frau, wie dankbar ich bin, dass der Herr meine Gebete nicht erhört hat. Ich meine, das ist ein ganz billiges Beispiel, wie weise Gott ist und wie gnädig er ist, dass er Gebete nicht erhört. Aber manche sitzen unter euch hier auch und tragen diese Sorgen mit sich rum, beten für einen Partner, für einen ganz bestimmten, eine Partnerin oder haben irgendjemanden im Auge und im Herzen. Manche von denen, die hier sitzen, die ich auch ein bisschen kenne, die haben alle solche Situationen hinter sich, nicht nur einmal. Und heute sind sie auch dankbar, oder? Dass sie Gott manche Gebete nicht erhört haben. Also bitte lernt bitte so zu beten, Herr, wenn es dein Wille ist. Und habt Vertrauen zum Herrn, wenn er eure Gebete nicht erhört, dass er es gut mit euch meint. und dass er etwas Besseres für euch vorgesehen hat. Auch wenn das ihr im Moment überhaupt nicht verstehen könnt. Im Alten Testament werdet ihr in den Psalmen immer wieder finden, harre auf den Herrn oder warte auf den Herrn. David ruft sich das selbst zu in den Psalmen. Harre doch auf den Herrn, denn du wirst ihn noch preisen, auch wenn du ihn jetzt nicht verstehst. Auch wenn deine Gebete im Moment nicht erhört werden. Aber du wirst einmal einen Zeitpunkt haben, da wirst du zurückblicken und sagen, Herr, das war genau richtig, wie gut, dass du meine Gebete nicht erhört hast. Aber harre auf den Herrn, bete weiter. Im Neuen Testament gibt es viele Bibelstellen, ich möchte ein paar aussuchen und euch nennen. Römer 12, Vers 12, da kann man sich gut merken, im Gebet haltet an oder auch harret aus. Betet anhaltend. Epheser 6, Vers 18, seid zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geist und hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für die Heiligen. Epheser 6, Vers 18, hier geht es vor allem um Fürbitte. Und da seht ihr schon, welche Gefahr lauert immer beim Gebet automatisch. Einschlafen, genau. Deswegen Wachsamkeit ist ganz wichtig beim Gebet. Kolosser 4, Vers 2, verharrt im Gebet und wieder wacht darin mit Danksagung. Also eine ganz große Gefahr ist, dass man schläfrig wird, nachlässig wird in der Fürbitte, im anhaltenden Gebet. Paulus sagt von sich zu Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 3, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Da wird sogar die Nacht zuerst genannt. Warum wohl? Kam wohl manchmal eher nachts dazu. Genau, also ist bewegend, das zu lesen, dass ich, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Es wäre doch schön, wenn wir solche Beter würden, die für andere so eintreten, wie der Paulus für den Timotheus. Aber wir finden in der Bibel auch Beispiele dafür, dass Gott manchmal sagt, hör auf zu beten. Und da gibt es zwei ganz berühmte Beispiele. Einmal 5. Mose 3. Da spricht Mose am Ende seines Lebens. Er steht vor dem Volk Gottes und er erzählt ihnen nochmal die ganze Geschichte der Wüstenreise, um sie vorzubereiten. Er wird bald abtreten, in die Ewigkeit gehen und er gibt noch einmal letzte Ermahnungen an das Volk. Und da erzählt er, wie er Gott angefleht hat, lass mich doch hinüberziehen in dieses verheißene Land. Er wollte so gerne auch dabei sein, wenn sie das Land betreten. Und dann sagt Gott, lass es genug sein, rede mir fortan nicht mehr von dieser Sache. Aber es gibt auch Momente im Leben, wo Gott dir deutlich macht, hör auf dafür zu beten. Rede mir nicht mehr von dieser Sache. Und das sollten wir auch lernen, das lernt man nicht von heute auf morgen. Aber ich denke, wenn man in Gemeinschaft mit dem Herrn lebt und betet, dann kann es sein, dass er dir manchmal sagt, jetzt hör mal auf, dafür zu beten. Ich habe andere Absichten mit dir. Zweites Beispiel. Tim, ist welches? Ja. Paulus, genau. 2. Korinther 12. Also die erste Stelle war 5. Mose 3, Vers 25, 26. Jetzt im Neuen Testament Paulus. 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9. Ihm wurde ein Dorn im Fleisch gegeben und Paulus sagt dann, ich habe dreimal zum Herrn gebeten, dass er doch von mir abstehen möge, dass er mich davon befreit. Aber der Herr sagt, meine Gnade genügt dir. Mit anderen Worten auch, rede nicht mehr von dieser Sache. Als wir vor einigen Monaten in Honduras waren, hörte ich, dass eine meiner Töchter zu unserem Entsetzen im Krankenhaus war und die Diagnose lautete MS, vorläufige Diagnose. Es hat mich unheimlich erschüttert. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ein junger Mensch, der dem Herrn dienen möchte und dient. Und meine Sorge, ich habe natürlich schlaflose Nächte gehabt. Man malt sich das dann auch immer ganz dramatisch aus. Gott sei Dank ist es ganz anders gekommen, bisher wenigstens. Dann habe ich sie angerufen, von Kuba aus und dann von Honduras aus im Krankenhaus. Und dann sagte sie, Papa, ich weiß gar nicht, wofür ich beten soll. Soll ich beten, dass er mich gesund macht? Oder vielleicht will der Herr, dass ich ihn in dieser Krankheit verherrliche? Und dass ich krank bleibe? Ich hätte mich nicht getraut, das zu beten. ich weiß auch nicht, das war sicherlich eine besondere Gnade, auch in dieser Situation, dass sie solch eine Haltung hatte. Aber wenn wir das lernen würden im Leben, wirklich nicht unsere Wünsche, nicht mein Wille, nicht mein Plan für mein Leben, sondern wenn es dein Wille ist, dass ich dich durch Inleiden, in Schwierigkeiten, durch ein gutes Verhalten ehre, dann sage ich auch Ja dazu. So war das hier bei dem Apostel Paulus und ich wünschte, ich könnte das von ihm lernen. Also wenn wir um Dinge beten, wie Gesundheit, Partnerwahl haben wir schon erwähnt, ein langes Leben, Freiheit, materiellen Besitz und dergleichen mehr, denk bitte dran, dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Wenn Gott will, das sagen wir und sprechen wir oft, aber wollen wir das wirklich? Manchmal sagt Gott auch zu uns, rede nicht mehr von dieser Sache. Es gibt aber Anliegen fürs Gebet, da gibt es keine Einschränkung. Dein Reich komme, das hat der Herr uns vorgebetet, im sogenannten Unser Vater oder Vater Unser, das ist die erste Bitte. Dein Reich komme, also deine Herrschaft möge bald sichtbar werden hier auf der Erde. Bekehrung von bestimmten Personen, bete weiter. Öffne Türen fürs Evangelium. Da wird Gott dir nie sagen, rede nicht mehr von dieser Sache, sondern das ist sein Wille, sein Wunsch, das Evangelium auch in die letzten Winkel dringt. Das geistliche Wohlergehen von Geschwistern, da gibt es auch grenzenlose Freiheit, freimütig zu beten, anhaltend zu beten, nicht aufhören zu beten. Aber wichtig ist, dass wir uns wirklich darin üben und dass wir von dem Herrn Jesus lernen. Und jetzt möchte ich auf einen Punkt kommen, der euch wahrscheinlich sehr viel Mühe macht, aber der sehr wichtig ist, nämlich regelmäßiges Gebet, Gewohnheit zu beten. Vom Herrn Jesus lesen wir in Lukas 22, Vers 39, er begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Und die Geschichte macht deutlich, um zu beten. Und es scheint so, als wäre das eine Gewohnheit beim Herrn gewesen, bestimmte Orte aufzusuchen, wo er die Stille suchte, das Gebet suchte, wo er zu beten pflegte. Markus 1 lesen wir, wie früh am Morgen, als es noch dunkel war, ging der Herr an einen öden Ort und er betete daselbst. Sorge dafür, dass also dein Gebetsleben nicht von Lust und Laune abhängt. Sorge dafür, dass du feste Gebetszeiten in deinem Tagesablauf hast und dass du einfach eine Ordnung in dein Leben kriegst, so wie du dreimal am Tag wahrscheinlich oder viermal dir Zeit nimmst, um zu essen, plane dir Zeit ein, auch für das Gebet. Und ich sage das mit Betonung, weil wir heute in einer Christenheit bei den Evangelikalen eine ganz andere Interpretation hören. Es gibt ganz bekannte, berühmte, auch echt hingegebene und begabte Brüder, die sagen, Disziplin, das muss man relativieren. Welchen Sinn hat Bibel lesen, wenn du keine Freude dran hast? Welchen Sinn hat Beten, wenn du keine Lust dazu hast? Deswegen quäl dich nicht und mach dir kein schlechtes Gewissen, sondern bete nur dann, wenn du Lust hast. Ich sage euch, wenn ich nur dann beten würde, wenn ich Lust habe, das sieht bei mir schlecht aus. Beten ist keine Sache von Lust und Laune. Und wenn du dir nicht bestimmte Zeiten einplanst für anhaltendes Gebet, ich rechne damit, dass ihr alle tagsüber betet für alle möglichen Dinge, die euch begegnen oder vor Entscheidungen. Darum geht es jetzt nicht, sondern um ein kontinuierliches, anhaltendes, gezieltes Gebet. Da brauchen wir feste Gebetszeiten, sonst wird da nichts raus. Gestern Abend war ein großes Geheule hier, 8 Uhr Frühstück. Ich frage dich, wann machst du deine stille Zeit, wann betest du? Kennst du dann überhaupt anhaltendes Gebet? Wer nicht geregelte Gebetszeiten hat, wird kaum ein aushangender Beter sein, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und das ist unwahrscheinlich wichtig. Ich lese euch aus der schönen Biografie über Georg Müller, das war wirklich ein Beter, etwas vor. Müller glaubte, dass eins der größten Geheimnisse ihres Eheglücks darin lag, dass sie neben ihren persönlichen Gebeten und den Gebeten ihrer Familie oft gemeinsam die Hände falteten. Nun, die Georg Müller kennen, wissen, dass er einem riesigem Waisenhaus vorstand mit 2000 Kindern, ich glaube mit 200 Mitarbeitern, darüberhin viele andere Aufgaben hatte, Mission, Evangelisation, Traktatmission und so weiter und so weiter. Also ungeheure Verantwortung. Und er schreibt, Viele Jahre lang hatten meine Frau und ich sofort nach dem Familiengebet am Morgen eine kurze Gebetszeit zusammen, wo wir die wichtigsten Gebetsanliegen für diesen Tag vor Gott brachten. Wenn starke Prüfungen länger bestanden oder wenn irgendeine Not besonders groß war, beteten wir nach dem Mittagessen wieder zusammen, wenn ich in ihr Zimmer kam. Und in Zeiten ganz außergewöhnlicher Schwierigkeiten oder Nöte wurde es manchmal noch ein- oder zweimal am Nachmittag wiederholt. Und am Abend, während der letzten Stunde unseres Aufenthalts im Waisenhaus, empfanden wir es als selbstverständlich, dass diese Stunde dem Gebet gehört, obwohl wir beide sehr viel Arbeit hatten. Meine Frau kam dann in mein Zimmer und Bitten und Fürbitten gemischt mit Danksagung dauerten im Allgemeinen 40 Minuten, 50 Minuten, manchmal die ganze Stunde. Während dieser Zeit brachten wir wohl 50 und mehr verschiedene Dinge, Menschen oder Umstände vor Gott. Ich habe dieses Beispiel gewählt, um hier deutlich zu machen, auch wenn du viel Aufgaben hast, wenn du viel Arbeit hast, denke daran, beten ist wichtiger. Ihr kennt alle die Geschichte von Luther, der einmal sagte, morgen habe ich so viel zu tun, so viel Arbeit, und dann muss ich vorher erst mal 3 Stunden beten, damit ich die Arbeit schaffe. In sich ein Widerspruch, würden wir sagen. Aber bitte nehmt das mit. Viel Arbeit darf niemals ein Grund sein, weniger zu beten, sondern ganz im Gegenteil. Und dieses regelmäßige, kontinuierliche, geordnete Gebetsleben, das kann man besonders eben in Büchern noch lernen, von Männern und Frauen des Glaubens. Und darin ist uns Georg Müller, meine ich, ein sehr, sehr schönes Vorbild. Zweites Beispiel müsste ich hier auch noch irgendwo liegen haben. Das ist Hudson Taylor. Das war der Gründer der China-Inlandmission. Ich bedauere sehr, dass viele junge Christen Biografien nicht mehr lesen. Wer kennt die Biografie über Hudson Taylor? Wer hat sie gelesen? Mann, das ist eine Schande, sage ich euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Leute nur. Ihr müsst lesen, Leute. Das ist so wichtig für euch, für euren Horizont. Lernt bitte, über euren Tellerrand hinauszuschauen, was Gott im Leben anderer bewirkt hat. Das ist so ermutigend, manchmal deprimierend auch, aber das spornt an. Das gibt Maßstäbe. Die Tochter und der Schwiegersohn von Hudson Taylor haben eine Biografie über ihn geschrieben. Und die schreiben dann, es war für Hudson Taylor in seinem wechselhaften Leben nicht leicht, Zeit für das Gebet und Bibelstudium zu finden, doch wusste er, dass es von äußerster Wichtigkeit war. Sehr wohl erinnern sich die Schriftsteller dieses Buches, wie sie mit ihm Monat für Monat durch Nordchina reisten, auf Karren und Schubkarren und nachts in armseligen Gasthäusern. Oft pflegten sie, wenn nur ein einziger großer Raum für Kulis und Reisende zugleich vorhanden war, eine Ecke für sich und eine für ihren Vater mit irgendwelchen Vorhängen abzutrennen. Und dann, nachdem der Schlaf die meisten übermannt hatte und etwas Ruhe eingekehrt war, hörten sie, wie ein Streichholz angestrichen wurde und sahen das Flackern eines Kerzenlichtes, das davon sprach, dass Hudson Taylor, so müde er auch war, über der kleinen Bibel saß, die er immer in der Hand hatte. Die Zeit von 2 bis 4 Uhr morgens nahm er sich zum Gebet. Das war eine Zeit, in der er sicher ging, in seinem Harren auf Gott nicht gestört zu werden. Das flackernde Kerzenlicht hat uns mehr bedeutet als alles, was wir über Gebet im Verborgenen gehört oder gelesen hatten. Es bedeutet Realität, nicht Predigen, sondern Praxis. Der schwerste Teil einer Missionarslaufbahn, so fand Hudson Taylor, ist Zeit zum regulären Bibelstudium und Gebet zu finden. Zitat: Satan wird immer etwas für dich zu tun finden, pflegt er zu sagen, und wenn es nur das Zurechtrücken einer Jalousie ist. Das war auch meine Erfahrung heute Morgen. In der stillen Zeit im Gebet höre ich auf einmal ein Pfeifen. Irgendwie so einen komischen Pfeifton. Wenn es ganz still ist, hört man ja schon mal sowas. Der hat mich so genervt, dieser Pfeifton, dass ich in den Keller gegangen bin, um zu sehen, ob die Alarmanlage von unserer Kleinkläranlage da am Piepen ist oder sonst was. Und das ist die Erfahrung, die ich sehr oft mache, dass während dem Gebet kommt irgendwie eine Störung. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich nicht ablenken lässt. Der Teufel wird alles versuchen, dich vom Gebet abzuhalten. Ob das durch viele Arbeit ist, die vor dir liegt, ob es Ablenkung ist oder was auch immer. Bitte rechne damit, aber sei eisern in deiner Disziplin oder lerne diszipliniert zu beten. ein anderes Buch, was ich euch sehr warm empfehle, weil das Buch von einem sehr, sehr sprachbegabten und originellen Autor geschrieben ist, John Piper, Wenn die Freude nicht mehr da ist. Da geht es vor allem auch um Bibelstudium und Gebet. Ein ganz wertvolles Buch. Kostet, glaube ich, 7,50 Euro oder 8,90 Euro. Der schreibt sehr praktisch und sehr, sehr treffend. Da schreibt er unter anderem, die Disziplin, früh aufzustehen, ist nicht so schwierig, wie die Disziplin, ins Bett zu gehen. Taupunkt 3.0. Nochmal. Die Disziplin, früh aufzustehen, ist nicht so schwierig, wie die Disziplin, ins Bett zu gehen. Das war nicht immer so. Bevor es Strom und Radio und Fernsehen und Internet gab, war es nicht schwierig, kurz nach Einbruch der Dunkelheit ins Bett zu gehen. Es gab nicht viel zu tun. Heutzutage müssen wir uns gegen die stärksten Verlockungen wenden, aufzubleiben, Unterhaltung zu haben. Deshalb muss der Kampf gegen Müdigkeit, die uns schläfrig macht, sobald wir unsere Bibel am Morgen öffnen, am Abend gekämpft werden, nicht erst am Morgen. Wenn Sie entschieden haben, wann der Wecker Sie zum Gebet rufen wird, dann entscheiden Sie, wann Sie ins Bett gehen müssen, damit Sie nicht erschöpft sind, wenn der Wecker losgeht. Wenn Sie Koffein brauchen, um am Morgen wach zu bleiben, dann werde ich das Ihrem Gewissen überlassen. Vielleicht ist das der Grund, warum Gott ihn geschaffen hat. Für das Gebet wach zu bleiben, ist auf jeden Fall ein besserer Gebrauch von Koffein, als für sonst irgendetwas wach zu bleiben. Das ist auch mein Trost. Ich brauche auch morgens erstmal eine Tasse Kaffee, bevor ich stille Zeit mache. Oder auch bei der stillen Zeit. Ganz egal, wie du das machst. Aber hier sehen wir, wenn wir das nicht lernen, auch abends rechtzeitig ins Bett zu gehen, klar sind wir dann morgens nicht in der Lage zu beten. Und wenn du wirklich anhaltend Fürbitter sein möchtest, musst du dich darin üben, auch abends rechtzeitig ins Bett zu gehen. Spurgeon sagte, der Gebetsgeist wird kaum aufrecht erhalten werden, wenn du keine besondere Zeit für das Gebet festsetzt. Und ich sage euch das, weil ihr in einer Zeit aufwachst, wo man von solchen Empfehlungen nicht viel hält. Wir leben nach Lust und Laune, wenn wir Bock haben, tun wir was oder auch nicht. Und ich glaube, das ist eine der großen Ursachen unserer Kraftlosigkeit, unserer Geistlosigkeit. Und gerade unter den jungen Menschen, aber wir Älteren neigen ja auch dazu, dass wir nicht mehr diszipliniert unsere festen Zeiten haben, wo wir zum Gebet uns zurückziehen und auch zum Bibelstudium. Und dieser Piper hat einen schönen Satz geschrieben, die Pflanzen des unablässigen Gebetes, des anhaltenden Gebetes, wachsen im Garten beharrlicher Disziplin. Schön ausgedrückt, oder? Zu müde? Die Pflanzen des unablässigen Gebets wachsen im Garten beharrlicher Disziplin. Und jetzt möchte ich euch noch ein paar Beispiele nennen, was es ausmacht, anhaltend zu beten. Am Ende seines Lebens wurde Georg Müller mal gefragt, was ihm in seinem Leben wichtig war, gerade in Bezug auf Gebet. Der wichtige Punkt ist, fuhr Müller fort, niemals aufzugeben, bis die Antwort kommt. Ich habe 52 Jahre lang jeden Tag für zwei Männer gebetet, Söhne eines Jugendfreundes von mir. Sie sind bis jetzt noch nicht bekehrt, aber sie werden es. Wie könnte es anders sein? Es gibt das unveränderliche Versprechen vom Herrn und darauf vertraue ich. Der große Fehler der Kinder Gottes ist, dass sie nicht beständig weiterbeten. Sie machen nicht weiter im Gebet. Sie haben keine Ausdauer. Wenn sie irgendetwas wünschen zu ihrer Gottes, wollen sie beten, bis sie es bekommen. Oh, wie gut, wie freundlich und gnädig und herablassend ist der eine, mit dem wir es zu tun haben. Er hat mir, so unwürdig wie ich bin, unmessbar mehr gegeben über alles, was ich bat oder dachte. Ich bin nur ein armer, zerbrechlicher, sündiger Mann. Aber er hat meine Gebete zehntausende Male erhört und er hat mich gebraucht als Instrument, um zehntausende auf den Weg der Wahrheit zu bringen. Ich sage zehntausende in diesen und in anderen Ländern. Diese unwürdigen Lippen haben großen Menschenmengen die Rettung verkündigt und viele, sehr viele haben geglaubt zum ewigen Leben. Das konnte Georg Müller sagen. 52 Jahre lang jeden Tag für zwei Männer gebetet. Sie sind noch nicht bekehrt, sagt er. 52 Jahre. Aber er ist gewiss, sie werden bekehrt werden. Wenn Gott einem 52 Jahre ist aufs Herz legt zu beten, dann glaubt ihr, dass Gott dir nicht das Gebet erhören wird? Das soll ein Ansporn sein, zu beten. Georg Müller hat Tagebuch geführt, seine Gebetsanliegen immer aufgeschrieben und bei einer Erhörung abgehakt und am Ende seines Lebens hatte er 30.000 Gebetserhörungen. Das macht natürlich Mut zum Beten. Ich denke an die Anfänge unserer Freizeitarbeit. Das ist jetzt weit über 40 Jahre her, 42 Jahre her. Und ich kann sagen, dass ich auch seit etwa 40 Jahren für einige Jungs, die damals scheinbar zum Glauben kamen, sehr eifrig waren. Mit 14, 15 Jahren sind die in die Kneipen in Schwärmen gegangen, haben da Traktate verteilt, haben missioniert und evangelisiert. Es waren alles Jungs, die kamen aus asozialen Verhältnissen. Das war unglaublich. Alle auf der Sonderschule oder fast alle. Aber die haben alle gelernt, mit der alten Elberfelder Bibel zu lesen. Die haben darin lesen gelernt praktisch. War auch nie ein Problem. Hoffnung für alle konnte keinen von denen reizen. Die waren dermaßen eifrig. Da kamen aus also eine ganze Schwemme kamen da zum Glauben, fast jeden Tag in einer bestimmten Zeit. Ob die sich alle bekehrt haben, weiß ich nicht. Im Nachhinein würde ich sagen, da war auch manches nur so im pubertären Alter, was da so an Gefühlen hochkam. Aber bei einigen, da war das echt über Jahre. Aber die meisten von ihnen, mit wenigen Ausnahmen, sind irgendwann umgefallen, in ihr altes Leben zurückgegangen. Und ich kann sagen, natürlich gibt es einige Tage, wo ich das nicht tue, aber im Allgemeinen kann ich sagen, dass ich täglich für diese Leute bete. Teilweise 40 Jahre lang. Ich habe bis jetzt kaum gemerkt, dass Gott darauf reagiert. In einem Fall, für einen, den ich ungefähr seit 30 Jahren bete, auch einer, der war schon ein bisschen älter, der hat auch gepredigt schon in der Versammlung, ein Vorbild, viele zum Herrn geführt, ist dann leider von einem Mitchristen auf die Reeperbahn genommen worden, als er einen Zivildienst machte in Hamburg, müsst ihr euch mal vorstellen, da sagt der Mitchrist, der schon länger gläubig ist, hör mal, wenn man schon in Hamburg ist, man muss doch wenigstens mal die Reeperbahn gesehen haben. Sonst weiß man doch gar nicht, was Hamburg ist. Und dann sind die auf die Reeperbahn gegangen und dann hat dieser jüngere Christ da Bilder gesehen, Frauen gesehen. Und am nächsten, übernächsten Tag begegnet man seiner Arbeitsstelle als Zivildienstleistender dann eine Krankenschwester, die hat sich ihm angeboten. Und dann kam es zur Hurerei. Und seitdem war Ende. Aber nach 30 Jahren hat er plötzlich ein Telefongespräch mit einem Freund von mir in meiner Zagen. Und ich merke, dass Gott irgendwie wirkt. Und ich rechne damit, dass der Herr diesen jungen Mann, inzwischen ist er auch um die 50 rum, dass er zurechtkommt. Also bete weiter. Lerne anhaltend zu beten. Wir haben ja ein wunderschönes Vorbild in Daniel, in Kapitel 6, wo dieser Mann, der in hoher Regierungsverantwortung stand, unwahrscheinliche Verantwortung hatte, Arbeit hatte. Denkt mal dran, er war der zweithöchste Mann im Reich, der für ein riesen Weltreich verantwortlich war. Und im Alter von 80 Jahren hatte er die Gewohnheit, dreimal des Tages auf sein Obergemach zu gehen und dort laut zu beten. Könnte man auch sagen, du liebe Zeit nochmal, wo nimmt er die Zeit her? Aber er hat das in jungen Jahren gelernt und es war für ihn eine Gewohnheit geworden, eine gute Gewohnheit bis ins hohe Alter. Und er ließ nicht davon ab, auch wenn dann der Tod drohte, die Löwengrube auf ihn wartete. Das ist der Segen von Disziplin. Und bitte nehmt das mit. Von David lesen wir im Psalm 119, dass er siebenmal des Tages zu Gott fleht. Ob er das jeden Tag gemacht hat, weiß ich auch nicht. Aber an einem Tag hat er es bestimmt nicht getan, als er da auf dem Dach spazieren ging und bis mittags schlief. Hätte er besser gemacht. Aber im Allgemeinen war das seine Übung. Feste Gebetszeiten. Spurgeon erzählt in einer seiner Predigten von einem gottesfürchtigen Vater, der 5 Söhne hatte. Und er war ein Mann des Glaubens, ein Mann des Gebets. Und er litt darunter, dass kein einziger seiner Söhne sich bekehrte. Und er hatte jahrzehntelang für sie gebetet. Und dann lag er im Sterbebett. Und da war seine Sorge, wenn die Söhne jetzt nochmal kommen, dass ich noch einmal zu ihnen reden kann. Und dass ich noch einmal ihnen den Weg zu dir zeigen kann. Oder sie anflehen kann, sich doch auch zu bekehren. Aber dieser Mann hatte aus seinem Sterbebett solche Depressionen, solche Zweifel, solche Ängste, ob er selbst überhaupt errettet ist, dass er seinen Söhnen, die um ihn versammelt waren, am Sterbebett nichts sagen konnte. Und er schrie zum Herrn und er wusste sich, der Tragik dieser Augenblicke war er sich bewusst. Was sollen meine Söhne jetzt von mir denken? Wie werden sie sich bekehren wollen, wenn die sehen, wie ich hier nur unter Angst und unter Zweifel sterbe? Der Mann hatte jahrzehntelang für sie gebetet. Und dann starb er. In Verzweiflung. Wisst ihr, was dann passierte? Der älteste der fünf Söhne, der schlimmste von allen, der sagt zu seinen Brüdern am Sterbebett des Vaters: Jungs, ihr wisst alle, was unser Vater war. Ein gottesfürchtiger Mann. Er hat mit dem Herrn gelebt, auch wenn er so gestorben ist. Wir kennen sein Leben. Und wenn er schon so furchtbar stirbt, was soll aus uns werden, wenn wir am Sterbebett liegen? Dann war der erste, der sich bekehrte, und alle anderen vier haben sich angeschlossen. Am Sterbebett oder nach dem Tod ihres Vaters. Gott erhört beharrliches Gebet, auch wenn wir das selbst nicht erleben oder auch nicht mehr damit rechnen. Lasst euch Mut machen. Betet beharrlich weiter. Für eure Eltern, für eure Geschwister, die nicht bekehrt sind, für eure Nachbarn, für Freunde, wie auch immer. Es gibt so viele Anliegen. Werdet nicht müde. Ich glaube, dass die stärkste Waffe des Teufels in Bezug auf Gebet Entmutigung ist, Müdigkeit ist. Und deswegen finden wir immer wieder in den Aufforderungen des Herrn zum Gebet: Wachet und betet. Ich erinnere noch einmal an Gethsemane. Der Herr brauchte seine Jünger da, um mit ihnen gemeinsam auch zu beten, aber sie schliefen ein. Müdigkeit im Gebet. Darüber müsste man viel sprechen. Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Die Zeit ist ziemlich um. Aber rechnet damit, dass der Teufel alles ansetzt, wenn ihr diszipliniert beten wollt, euch zu stören, euch abzuhalten. Luther, der war ja manchmal erschreckend ehrlich. Manchmal auch sehr derb, aber auch gegen sich selbst. Er schrieb als relativ junger Mann in einem Brief an seinen Freund, der war auf der Wartburg, die Bibel zu übersetzen: Es ist Zeit, gegen den Teufel mit aller Kraft zu beten. Ein so unheilvolles Trauerspiel führt er über Deutschland hinauf. Und ich, der ich fürchte, der Herr möge es ihm zulassen, schnarche noch immer und bin faul zum Gebet und zum Widerstand, sodass ich mir selbst über die Maßen missfalle und zur Last bin. Vielleicht, weil ich allein bin und ihr mir nicht helft. Ach, lass uns doch wachen und beten, dass wir nicht in Anfechtung fallen. Ich finde das so großartig, so ehrlich, dass man auch, wenn man solche Zeiten hat, wo man weiß, man muss beten, sagen: Ich schnarche noch immer, bin faul zum Gebet und zum Widerstand. Ich missfalle mir selbst. Lass uns wachen und beten, dass wir nicht in Anfechtung fallen. So schließe ich dann mit dem ersten Vers dieses Gleichnisses, Lukas 18, Vers 1. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten.